Ohne Erinnerung gibt es keine Kultur. Ohne Erinnerung gibt es keine Zivilisation, keine Gesellschaft, keine Zukunft. Das ist ein Zitat vom Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträger Eli Wiesel. Was hältst du davon, Nikolaus?
Hallo Jaylan, erstmal herzlich willkommen hier zu unserem Podcast.
Herzlich willkommen.
Ich sehe das genauso wie du, denn wir wollen heute in diesem Podcast vor allem die Wichtigkeit des Diskurses einmal darstellen, denn es gibt immer noch heute in unserer Gesellschaft das Klischee, dass vor allem ja die Juden, welche im Krieg ja sehr zu leiden hatten, wie wir alle wissen, und wo unzählige Menschen einfach ermordet wurden durch die Massenmorde der Nazis. Wollen wir einmal darauf hinweisen, dass eben dem nicht so ist, dass Juden einfach das mit sich machen lassen haben, sondern dass es eben auch große Widerstände der Juden innerhalb der Juden, von den Juden eben gab. Und wir wollen heute einmal hier in diesem Podcast beleuchten, dass es eben auch diesen Widerstand der Juden gab und wie das so alles ablief, was es da für Besonderheiten gab oder wie man sich das vorstellen kann. Darum geht es in dieser Folge.
Ja, ich gebe natürlich recht, du hast ja hundertprozentig recht. Erinnern ist unverzichtbar und auch allein für unsere Identität und für die soziale Zugehörigkeit sehr wichtig, denn die ungehörten Stimmen müssen ja auch gehört werden und wir wollen auch diese Stimmen hervorheben, damit wir den Opfern Gerechtigkeit gewähren können, und deshalb machen wir das Ganze ja heute hier.
Genau, wollen wir nochmal zu sprechen kommen, einmal kurz auf den 27. Januar, welcher ja auch in Bezug auf die Erinnerungskultur eine sehr große Rolle hat. Und zwar wurde am 27. Januar 1945 das Vernichtungslager Auschwitz von den sowjetischen Soldaten befreit. Was man dort halt entdeckt hat, war ja, dass dann eben dort sehr viele Leichen waren und sonstige. Und eben was heute auch immer noch eigentlich für viel Abscheu und Entsetzen sorgen sollte, aber vielleicht in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen ist. Deswegen wollen wir eben heute in dieser Folge wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, dass man eben diese Tatsachen auch immer wieder verdeutlicht.
Ja, heute geht es ja auch um das Warschauer Ghetto und auch um den Warschauer Aufstand. Könntest du kurz erzählen, was das Warschauer Ghetto ist und wie es überhaupt entstanden ist?
Ja klar, wollen wir vielleicht kurz damit anfangen, dass wir so einen Überblick geben, bevor wir gleich weiter in die Materie einschreiten. Allgemein kann man sagen, dass Polen eben überfallen wurde, und das war eben zum Zeitpunkt im September 1939. Dort eroberte die deutsche Wehrmacht Warschau eben. Warschau war bis 1939 die Stadt mit den meisten Juden, die dort eben lebten, circa 400.000 sagt man. Die Nationalsozialisten versuchten eben das Judentum bzw. die dort ansässigen Juden auszulöschen, dies durch eben deren Massenmorde. So wurden dann die Juden gewissen Zwangsmaßnahmen ausgesetzt, darunter die Kennzeichnungspflicht, heißt Juden mussten sich kennzeichnen, durch den Judenstern beispielsweise. Es gab eine Bewegungsunfreiheit und es gab dann dieses Warschauer Ghetto, wie wir es heute eben nennen. Heißt, es gab einen festgelegten Bereich, und Juden mussten dort eben innerhalb von kurzer Zeit, insgesamt sagt man ungefähr waren es 6 Wochen, wo 138.000 Juden nochmal ihren Wohnort verlassen mussten und dann eben in dieses Ghetto hineingekommen sind. Ein anderer weiter Punkt auch noch, vielleicht den man ergänzen könnte, ist, dass es zur Beschlagnahmung jüdischen Eigentums kam. Heißt, Juden mussten dort nicht nur hinziehen und konnten einfach alles mitnehmen. Nein, sie wurden auch noch enteignet, verloren ihren Privatbesitz und wurden dann im Endeffekt quasi eingesperrt in diesem Warschauer Ghetto.
Vielen Dank für deinen Beitrag, Nikolaus. Jetzt stellt sich die Frage, warum war das Ganze denn in Warschau und was hat der Zweite Weltkrieg damit zu tun? Für diese Frage haben wir einen Gast eingeladen, und zwar Sorek Badanian. Hallo.
Hallo, Jelle. Ja, die Frage, die du gestellt hast, warum die NS-Ideologie zuerst Polen angegriffen hat, und das ist halt wichtig, denn das NS-Militär wollte es vermeiden, gleichzeitig an zwei Fronten zu kämpfen. Also griffen sie zuerst Polen an, weil sie wussten, dass die Sowjetunion sich mit Polen nicht hätte verbünden können aufgrund des Hitler-Stalin-Pakts.
Was war ein Pakt? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was du genau damit meinst, und ich glaube, die Zuhörer auch nicht.
Ja, kein Problem. Also der Pakt war ein Nichtangriffspakt, und wenn eins der beiden Mächte Krieg mit einem dritten Land führen würde, müsste der andere sich dann neutral verhalten. Und nach nur 5 Wochen wurde Polen dann eingenommen. Ende September wurde dann Warschau von den deutschen Truppen eingenommen. Wie Nikolaus schon sagte, war die dortige jüdische Gemeinde mit mehr als 400.000 Mitgliedern die größte in Europa und machte sogar ein Drittel der Bevölkerung der polnischen Hauptstadt aus. Und seit Beginn der deutschen Besatzung waren die Juden unter schlimmen Verhältnissen versorgt. Es herrschte Zwangsarbeit, Lebensmittelknappheit und im November 1939 unternahmen die deutschen Besatzer die ersten Schritte in das Ghetto. Ja, und was hatte das mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Die Juden zählten in der NS-Ideologie als Sündenbock für den verlorenen Krieg. Hitlers Antisemitismus wurde auch immer größer. So wurden durch Propagandas Juden diskriminiert. Die NS-Ideologie gibt den Juden die Schuld an allem, was schlecht in der Welt ist. Und Deutschland sei auch in Anführungsstrichen schwach durch den jüdischen Einfluss. Ja, genau, sie wurden dann aus Deutschland vertrieben. Die Nazis gingen zu Massenmorden über. Die NS-Ideologie sah auch in der slawischen Bevölkerung billige Arbeiter bzw. Arbeitsplätze und sie setzten diese Ausbeutung planvoll und rücksichtslos um.
Vielen Dank für deinen Beitrag, Sorik. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben die beiden schon das Leben der Juden im Ghetto angesprochen. Aber ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie das Leben generell war, wie der Alltag im Ghetto war, und darauf werde ich jetzt eingehen. Und zwar hat Nikolaus ja schon erzählt, dass das Gebiet durch eine 18 Kilometer lange und 3 Meter hohe Mauer von der Außenwelt abgeriegelt wurde. Und somit gibt es keine Möglichkeit, irgendwelche Lebensmittel zu schmuggeln. Zudem waren die Wohnungen überbelegt, weil fast 500.000 Menschen auf engstem Raum zusammenlebten. Dadurch ergaben sich auch viele schlechte Hygieneverhältnisse und die Sterberate vor allem bei Kindern und älteren Menschen war sehr hoch. Außerdem wurden 10.000 Menschen von der Wehrmacht umgebracht. Und zu den Lebensmitteln lässt sich sagen, dass die deutschen Behörden den Juden im Durchschnitt 1.125 Kalorien pro Tag zuteilten. Und das ist ja wirklich unvorstellbar, wenn man sich mal vorstellt, dass 1.125 Kalorien vielleicht, das entspricht dem Grundumsatz eines 12-jährigen Kindes, wenn man jetzt überlegt. Und das ist ja wirklich absurd, wenn man sich das Ganze vorstellt. Zwischen 1940 und 1942 starben auch 83 Juden an Krankheiten und vor Hunger. Und als die Behörden 1941 bis 1942 noch weitere 60.000 Juden aus verschiedenen Städten Polens in das Ghetto deportierten, wurden die Lebensbedingungen nur noch schlimmer und das Ganze wurde nur noch enger und es lagen beispielsweise viele Kinder tot auf dem Boden. Und aus dem Tagebuch von Adam Tsjerniakow lässt sich auch rauslesen, dass die Nächte sehr unruhig waren, die Menschen wenig Schlaf hatten, weil die vor beispielsweise 40 Bomben geweckt wurden und dass sie während des Mittagessens von Granaten aus dem Gebäude herausgerissen wurden. Daraus lässt sich halt schließen, dass der Alltag und das Leben zu dieser Zeit sehr schlimm war. Ja, und das wäre dann mein Beitrag zum Leben und zum Alltag der Juden im Warschauer Ghetto.
Ja, danke, Jaylan. Was ich dabei mir so denke, ist so allgemein, ich jetzt als Person, die vielleicht gar nicht mehr so in Verbindung mit dieser Zeit steht, denke mir dabei trotzdem, wenn ich so höre, dass da so Leute in ihren Tagebüchern davon schreiben, das versetzt einen ja nochmal in eine andere Sichtweise über dieses Thema. Und ich muss echt sagen, dass gerade solche Dinge, finde ich, viel mehr in den Vordergrund gerückt werden sollten. Vielleicht auch, was wir später noch erfahren werden, was diese Menschen nicht nur wahrnehmen, sondern wie sie sich auch vielleicht widerständig verhalten. Und ich denke, dass gerade solche Dinge eben sehr wichtig sind, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu sprechen mit unserem nächsten Kandidaten Tom. Ich bedanke mich nochmal hier für Jaylans Beitrag und deswegen machen wir jetzt weiter mit dir, Tom.
Ja, hallo Tom, du hast dich mit der Frage auseinandergesetzt, was der Aufstand war, wie es dazu kam und wann er stattfand. Könntest du das nochmal genau erläutern?
Danke erstmal für die Einladung und Ihren Diskurs. Da mich das damalige Leben der Juden in Warschau persönlich sehr bewegt und es meiner Meinung nach von großer Wichtigkeit ist, über solche historischen Ereignisse Bescheid zu wissen. Zu Beginn versuche ich den Zuhörern in Erinnerung zu rufen, wie der Aufstand im Warschauer Ghetto genau ablief. Daher möchte ich gerne mit der Zeit einsteigen, als es zu viel Untergrundarbeit im Warschauer Ghetto gab. Dadurch wurden nämlich unter anderem Lebensmittel in das Ghetto geschmuggelt und es wurde das illegale Kulturleben ermöglicht, was zu Hoffnung der Insassen führte. Der zusätzliche Beginn der Massendeportation führte schlussendlich zu dem Aufstand von mehreren Jugendgruppen, die sich zusammenschlossen. Diese sogenannten jüdischen Kampforganisationen, auch abgekürzt ZOB genannt, starteten am 19. April 1943 schließlich einen bewaffneten Aufstand mit anderen verbliebenen Ghettobewohnern. Die Aufstände verhinderten vorerst die Auflösung bzw. Räumung des Ghettos. Am 16. Mai 1943 erlangte die SS die Kontrolle des Ghettos, indem sie das Gebiet abbrannten und somit der Aufstand gestoppt haben. Das führte dazu, dass Überbleibende deportiert oder erschossen wurden. Die Widerstandskämpfer, denen die Flucht jedoch gelungen ist, nahmen anschließend an dem Warschauer Aufstand teil. Denn 1944 verschlimmerte sich das Ausmaß des Aufstandes durch das Vorrücken der sowjetischen Verbände in der Sommeroffensive 1944 bis zu Warschau, die rund 500.000 Soldaten beinhalteten. Der Warschauer Aufstand wurde am 1. August 1944 durch die Heimatarmee begonnen. Sie versuchten, die Warschauer Bevölkerung von den deutschen Besatzern zu befreien. Nach der Eroberung verschiedener Stadtgebiete erlangten die Deutschen allmählich die Überhand über den Aufstand, was zu zahlreichen Massakern führte. Dabei ging die SS grausam fort und erschoss tausende Zivilisten mit dem Ziel, den Aufstand endgültig niederzuschlagen. Die Polen erhielten Unterstützung durch die britische Royal Air Force, jedoch nicht im Sinn von Stalin, da Polen eine antikommunistische Regierung etabliert hätte. Schlussendlich wurde der Warschauer Aufstand niedergeschlagen durch die systematische Zerstörung eines Großteils von Warschau. Zusammengefasst wurden rund 180.000 Juden und Zivilisten getötet und Hunderttausende wurden im Konzentrations- und Durchgangslager deportiert. Nun als prominenter Überlebender dieser Zeit lässt sich Marcel Reich-Ranicki erwähnen, dieser im Jahr 1920 in Polen geboren wurde. Zu Ranickis Geschichte lässt sich erstmal sagen, dass er zunächst in Berlin lebte, wo er 1938 als 18-Jähriger von den NS-Behörden nach Warschau zu seiner Familie vertrieben wurde. Aus dieser tragischen Zeit teilte er seine Erlebnisse mit. Als Überlebender des Warschauer Ghettos wurde er durch legendäre Fernsehauftritte zu einem populären Medienstar. Zu seiner Zeit im Warschauer Ghetto arbeitete Ranicki als Übersetzer in dem sogenannten Ältestenrat bzw. Judenrat. Das ist eine Stelle, wo Juden von der SS für verschiedene Gebiete genutzt wurden. Kann man sich so vorstellen, jetzt für die Zuhörer. Außerdem schrieb er unter einem Autorenpseudonym eine Ghetto-Zeitung. Er versuchte also, den leidenden Juden im Warschauer Ghetto den Alltag erträglicher zu gestalten. Das wäre es dann erstmal von meiner Stelle über den Ablauf des Warschauer Aufstandes.
Vielen Dank für deinen Beitrag, Tom. Du hast ja auch schon angesprochen, welche Menschen jetzt im Warschauer Aufstand ermordet wurden und wie es dazu kam. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, wer wurde denn genau im Warschauer Ghetto ermordet und wer wurde beim Aufstand ermordet? Mit dieser Frage hat sich unser Gast Simon beschäftigt und den würde ich gerne einmal hineinbitten.
Ja, guten Morgen, Jalen und Nikolaus. Auch ich möchte mich herzlich dafür bedanken, bei diesem Podcast eingeladen worden zu sein als Experte. Und ja, wir haben ja schon gehört, dass im Warschauer Ghetto sehr viele Leute getötet wurden. Es waren ja am Anfang 400.000 Juden in Warschau, was die größte jüdische Gemeinschaft Europas bildete. Und so konnten die Nationalsozialisten auch jeden Tag um die 7.000 bis 10.000 Menschen deportieren, sodass es innerhalb weniger Wochen bis zum 21. September nur noch 280.000 Inhaftierte gab. Und ja, die Deportierten, darunter auch Frauen und Kinder, nicht nur Männer, wurden sogar in Vernichtungslager gebracht. 10.000 Menschen wurden noch in Warschau erschossen und ja, es ging so weit, bis es nur noch 60.000 Juden übrig gab. Offiziell waren es jedoch nur 35.000 und ja, da kann man sich vorstellen, dass diese auf sehr engem Raum lebten und nur die mit Arbeitskarten durften überleben, um halt weiterzuarbeiten, sodass es sogar Kämpfe um die Karten gab und ja, so wurde sogar gegenseitig gemordet. Die Inhaftierten wussten, dass es so nicht weitergehen kann und sie etwas unternehmen müssen. Und so wurde die jüdische Widerstandsgruppe oder Kampforganisation, die auch vorher schon angesprochen wurde, mit der Abkürzung ZOB ausgesprochen, Zydowska Organizacja Bojowa. Und diese wurde gegründet unter der Leitung von Mordechai Anielewicz. Es gab am Anfang mehrere kleine Widerstandsgruppen und diese vereinte ja dann am Ende. Die SS-Soldaten bekämpften dann die Juden und brachten innerhalb von den 4 Wochen 56.000 von ihnen um. Und nochmals Erinnerung, es gab nur noch 60.000 übrig, von denen wurden 56.000 getötet, also es gab nur sehr wenige Überlebende. Während der Aufstand niedergeschlagen wurde, nahmen sich dann auch die jüdischen Leiter, unter anderem auch Mordechai Anielewicz, also der Gründer sozusagen, die nahmen sich alle ihr Leben, und da er für die Koordinierung zuständig war, hatte das sehr massive Ausmaße auf die Rebellion. Das jüdische Wohnviertel wurde dann während heftigen Straßenkämpfen in Brand gesetzt und am Ende ausgelöscht dann. Die große Synagoge wurde gesprengt und dies symbolisierte das Ende der Juden in Warschau. Und ja, ein SS-Waffengeneral hat dann auch in einem Brief geschrieben, es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk mehr. Also dann war es klar, dass der Widerstand niedergeschlagen wurde. Und ja, so wurde dann am Ende aus der größten jüdischen Gemeinde Europas mit 400.000 Juden, ja, die wurden komplett ausgelöscht. Eine sehr tragische Geschichte.
Ja, vielen Dank auch für deinen Beitrag, Simon. Ich bedanke mich insgesamt bei all unseren Gästen und ich würde sagen, Nikolaus, du hast den Schlusssatz.
Auch nochmal danke an dich, Jaylan, für das Begleiten dieses Podcasts. Und auch danke nochmal an unsere Gäste, die hier in diesem Podcast teil waren. Deswegen beenden wir das Ganze hier. Hoffen, wir konnten hier mit euch etwas dieses Thema beleuchten, für euch aufzeigen, wo vielleicht in unserer Gesellschaft noch nicht genug darauf hingewiesen wird, nämlich diese Widerstände der Juden. Die gab es nämlich auf jeden Fall. Deswegen hören wir uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt
Aufklärung mit Jaylan und Nikolaus.